ズラ
ジオ SV Waldheim Mannhof ne beim SV Mannheim Waldhof Waldhof Mannheim
Mittwoch, der, Gott, ich habe gar nicht nachgeschaut, wie viel der heute ist. Mittwoch, der 2. November 2016. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air. Nicht ganz richtig. Wie fast jeden ersten Mittwoch im Monat, im letzten Monat kam uns das Waldorfspiel in die Quere. Da fand keine Sendung statt. Dafür haben wir euch heute wieder einen sehr, sehr spannenden Studiogast mitgebracht aus dem Umfeld des SV Waldhof. Unser Gast am heutigen Abend ist der Cheftrainer des SV Waldhof, Gerd Deiß. Hallo Gerd.
Hallo.
Vielen Dank, dass es geklappt hat. Und während ich die Vorrede geleistet habe, hat der Dasch sich bestimmt eine Frage überlegt.
Ja, hallo erstmal. Vielleicht sollte man mal erwähnen, dass wir heute einen besonderen Special-Studio-Gast haben, Fidi, der sein Geburtstagsgeschenk einlöst und hier als Live-Gast dabei sein darf. Gerd, eine Frage an dich. Wir haben gestern im Pokal gespielt, wir haben gegen Weinheim gewonnen. Jetzt bist du seit langer, langer Zeit wieder mal ein Trainer, der es geschafft hat, mit dem Waldhof in der Winterpause noch im Pokal zu überwintern. Wie fühlt sich das an?
Gut, es fühlt sich natürlich gut an. Und wer ja, denke ich, der mal die Auslosung mitbekommen hat gestern, unser nächster Gegner ist ja jetzt Heidelberg-Kirchheim, auch ein Verbandsligist. Und ich denke, wenn wir diese Sache konzentriert angehen im Frühjahr, dann sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, dass wir seit längerer Zeit mal wieder im Finale stehen.
Und dann auch mit berechtigter Hoffnung, dass wir dann vielleicht auch mal irgendwann dann auch wieder beim DFB-Pokal mitspielen dürfen?
Gut, das ist natürlich das erklärte Ziel unsererseits, dass wir nach 2003 die Mannschaft sind, wo mit dem Waldhof wieder in den DFB-Pokal einzieht.
Wie weh tut es, wenn man sieht, dass Waldhof jetzt durchaus sehr hohe Einnahmen generiert mit dem Weiterkommen im Pokal? Man weiß, man spielt jetzt mit denen, auch nächstes Jahr vielleicht wieder mit denen in einem. Okay, ich nehme mich zurück mit dem nächsten Jahr.
Na gut, ich sag mal, das muss man ja sagen, das hat sich ja Waldorf verdient. Die haben ja nichts geschenkt bekommen. Die haben ja letztes Jahr auf dem Waldhof, denke ich mal, den größten Brocken, ich glaube, das war das Viertelfinale, aus dem Weg geräumt, haben dann gegen Neckar Elster das Finale gewonnen und auch jetzt hat in den zwei Runden, das haben sie sich alles aber erarbeitet, hatten natürlich auch ein wenig das Glück auf ihrer Seite und man muss sagen, Hut ab und Respekt, dass man als Regionalligist jetzt hat auch mit dem Erstligisten Darmstadt aus dem Rennen geworfen hat.
Ist es dann bitter, man weiß, dass jetzt vielleicht auch ein Konkurrent wieder da heranwächst, weil jetzt doch der Etat um einiges aufgestockt werden kann, dass da auch vielleicht in der Winterpause nochmal nachgelegt werden kann? Laut Ivo müssten die, wie viel haben sie verdient, Ivo?
Eine Million? Über eine Million, glaube ich, insgesamt.
Gut, Waldorf, denke ich mal, ist jetzt halt für uns kein direkter Konkurrent, weil Waldorf sicherlich, also das, was man ja aus der Presse, sprich aus der Rhein-Neckar Zeitung entnimmt, nicht so ambitioniert ist, in die dritte Liga aufzusteigen. Ich denke, das passt mit ihrem ganzen Konzept nicht überein. Sie wollen in der Regionalliga bleiben, wollen abends trainieren und da teilweise oder in Anführungszeichen Amateurbedingungen und das reicht denen im Moment aus und wie sie das Geld verwenden, das muss man mal sehen, ob sie das in die Infrastruktur stecken oder ob sie das in die Mannschaft stecken.
Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft heiß ist, drauf den Pokal mal endlich wieder zu gewinnen?
Natürlich ist die Mannschaft heiß. Ich denke, erstens mal wollen wir jedes Spiel gewinnen. Zweitens ist es natürlich im Pokal umso schöner, wenn man eine Runde weiterkommt. Jetzt sind wir unter den letzten vier und wie gesagt, das wollen wir jetzt halt beibehalten. Wie du gesagt hast, überwintern wir im Pokal. Das war ja mal das Ziel und wie gesagt, jetzt haben wir eigentlich auch noch eine günstige Auslosung, ohne jetzt den Gegner zu unterschätzen. Aber es liegt einzig und allein jetzt an uns, ins Finale zu kommen. Und wer dann der Gegner ist, das muss man natürlich dann abwarten.
Kirchheim ist ja dein Heimatverein, ne?
Genau, in Kirchheim bin ich groß geworden, habe dort angefangen mit Fußball zu spielen, war dann zehn Jahre dort, bevor ich dann gewechselt bin. Und ist natürlich schön, mal wieder an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Meine Eltern wohnen noch in Kirchheim, bin also auch des Öfteren unter der Woche mal zu Besuch bei meinen Eltern und ist eine schöne Sache.
Jetzt sind wir praktisch schon mittendrin in deinem Werdegang. Ich habe dich schon vorhin darauf hingewiesen, dass du vielleicht mal was erzählen kannst. Du hast dann gemeint, es könnte dann lange dauern, die Stunde ist dann bald rum. Also in relativ kurzen Worten, wie war denn dein Werdegang?
Gut, als Spieler jetzt oder als Trainer oder alles?
Als Spieler ganz schnell, nur dass der Fidi sich noch in seine Jugendzeiten erinnert.
Ja gut, wie gesagt, in der Jugend angefangen, dann habe ich das letzte A-Jugendjahr beim VfL Mannheim gespielt, bin dann vom VfL Mannheim zum KSC gewechselt, habe da eine schwere Knieverletzung gehabt, bin dann auch nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen dort, war ein halbes Jahr in Homburg. Und auch da hat es nicht so richtig geklappt, wo ich erst wieder richtig Fuß gefasst habe. War damals dann in Sandhausen, war Oberliga Baden-Württemberg, war damals die dritthöchste Klasse. Und da hat es dann relativ gut geklappt, die zwei Jahre. Und von Sandhausen bin ich dann zum SV Waldhof gewechselt. Das war 1987, wo ich dann 5 Jahre aktiv war. Und 92 habe ich mir dann auch eine schwere Knieverletzung zugezogen, was dann die Sportinvalidität nach sich gezogen hat. Und anschließend ist es dann praktisch mit dem Trainer losgegangen. War dann erstmal in Sandhausen Co-Trainer, dann in Dielheim Spielertrainer, dann kurz in Nöttingen gewesen. Dann ist es weitergegangen, EV Lauda, dann wieder Nöttingen, mit denen ich damals aufgestiegen bin, dann in die zweigeteilte Regionalliga. Dann Sandhausen aufgestiegen bis in die dritte Liga, dann kurzzeitig Urlaub gewesen, ein Jahr wieder zurückgekommen, sie vom Abstieg gerettet und dann von der dritten Liga aufgestiegen in die zweite Liga. Und jetzt war dann mal eine längere Pause. Jetzt war ich ja noch mal kurzfristig im Frühjahr beim FC Nüttingen in der Endphase, habe dann die über die Relegation auch in die Regionalliga geführt und das Engagement ist dann dort nicht mehr weitergegangen und dann hat sich ja Gott sei Dank das Traineramt beim SV Waldhof ergeben.
Da würde mich interessieren, was macht man in so einer kurzen Pause oder in einer Pause als Trainer, wenn man kein Engagement hat?
Es war ja eine längere Pause, gut. Ich sag mal, ich habe natürlich dann Sachen gemacht, wo, wenn man als Trainer keine Zeit hat, habe mich selbst wieder sportlich betätigt, habe ein bisschen das Gewicht runtergeschraubt und gut, ich habe natürlich viele Spiele geschaut, habe mich dann beim Bund Deutscher Fußballlehrer weitergebildet, das ein oder andere Training beobachtet, also es ist eigentlich nicht langweilig geworden.
Okay, jetzt aus deinem Werdegang heraushörend kann man sagen, Gerd Deiss kann Aufstieg.
Oder? Ja, das ist so. Also das ist jetzt halt nichts Falsches.
Meine Frage, was ist deiner Ansicht nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Aufstiegstrainer haben muss?
Also in meinen jetzt vorausgegangenen Stationen war es so, dass man, also das hat mir jetzt, wie gesagt, die Erfahrung gezeigt, dass man in teilweise kritischen Situationen oder wenn es mal nicht so läuft, denke ich, immer besonnen und ruhig bleiben muss und wie gesagt, die Spieler an ihre Stärken erinnert und nicht da mit dem Knüppel draufschlägt. Ich denke, jeder will immer gewinnen und wenn man Ruhe bewahrt, denke ich, kommt man doch am meisten oder kommt man am weitesten.
Das sind die Eigenschaften, die der Trainer haben sollte. Und welche Eigenschaften sollte eine Aufstiegsmannschaft mitbringen?
Die sollte natürlich ehrgeizig sein, sollte willig sein und immer den absoluten Siegeswillen jedem Spiel an den Tag legen. Versuchen im Training das Optimale aus sich herauszuholen, um das dann ins Spiel zu übertragen. Und wie gesagt, das, denke ich mal, zeichnet eine Mannschaft und natürlich auch einen Kader aus. Weil mit 11 Spielern kommt man nie über die Runden. Man hat es jetzt bei uns gesehen, wie viele verletzte Spieler wir teilweise hatten. Und da wird jeder Spieler gebraucht. Da muss jeder Spieler dann topfit sein, 100% Leistung bringen. Und ich denke, das zeichnet dann den Kader aus.
Bist du der Ansicht, dass unsere Mannschaft die Voraussetzungen mitbringt, die du jetzt gerade so aufgezählt hast?
Ja gut, das sieht man ja, was die Tabellensituation angeht. Wie gesagt, wir hatten ja jetzt diese Verletzungsmisere, wo wir natürlich nicht optimal gepunktet haben. Mittlerweile sind ja fast alle Spieler zurückgekommen. Wir haben jetzt halt wieder fleißig gepunktet, sind auf Tuchfühlung. Und wie gesagt, die Tabelle ist jetzt halt ein wenig verfälscht. Am Wochenende sind ja dann alle Spiel gleich, also ist die Vorrunde rum und dann kann man ja sehen, wie der Abstand ist und wie die Situation ist, aber ich denke, wir haben einen ordentlichen Kader und können da ohne weiteres vorne mitspielen.
Backes möchte in dem Zusammenhang wissen, du kommunizierst öffentlich, dass der Aufstieg das erklärte Saisonziel ist. Wird durch diese Aussage nicht ziemlich viel Druck aufgebaut?
Gut, ich denke mal, es ist ja noch ein Großteil der Mannschaft vom letzten Jahr jetzt hat beim SV Waldhof. Wenn man letztes Jahr Erster geworden ist, dann kann man ja nicht in die Runde gehen und wir machen jetzt halt mal ein bisschen Pause, wollen Vierter oder Fünfter werden und das ist natürlich unser Ziel, jetzt halt wieder einen der beiden Relegationsplätze zu belegen. Und wie es ja die Vergangenheit auch gezeigt hat, man spricht ja immer davon, die Regionalliga Südwest ist die stärkste Regionalliga, aber wenn man jetzt die letzten Jahre verfolgt, war es ja so, dass ich glaube, jetzt hat im zweiten Jahr schon keiner der beiden Vertreter aufgestiegen ist. Und dann sieht man ja, dass auch in den anderen Ligen, ob das jetzt in Bayern mit Regensburg das letzte Jahr war, Nordost-Zwickau und auch wie gesagt, mit Westlodde schon starke Mannschaften sind. Und da muss man dann, wie gesagt, in den beiden Spielen halt Top-Leistung und auch ein wenig Glück haben. Und ich denke, wenn es im Rückspiel mit einer Führung von dem Sebastian Gärtner wäre vielleicht das Spiel ganz anders gelaufen. Aber wie gesagt, das ist Vergangenheit. Unser Blick geht nach vorne. Wir wollen das Bestmögliche herausholen. Wie gesagt, das Ziel ist, Platz 1 oder 2 und wie vorhin schon erwähnt, in den DFB-Pokal kommen.
Das hören wir gerne.
Ja, wenn du jetzt schon mal den Blick auf die anderen Ligen gerichtet hast, ich habe es auch mal getan und bin erschrocken. Ja, also wenn man sich anschaut, Jena hat zum Beispiel auch schon 8 Punkte Vorsprung auf dem zweiten Platz und die haben ein Torverhältnis von 24-1, die haben jetzt ein Tor gekriegt in, keine Ahnung, 12 oder 13 Spielen. Und Unterhaching hat schon 14 Punkte Vorsprung und die haben ein Torverhältnis von 50-9 oder sowas war es, glaube ich. Ist es nicht erschreckend? Was machen die da? Was geht da ab?
Ja gut, man kann das aus der Ferne beobachten, aber wie gesagt, für uns gilt es jetzt 1 und 2 und dann weiß man nicht, ob man gegen die kommt. Da brauche ich mir also jetzt halt noch keine Gedanken drüber machen. Das sieht schon teilweise erschreckend aus, aber ich denke vor allem auch in der Bayernliga hat man jetzt halt auch das letzte Ergebnis gesehen, hat ja Unterhaching gegen 60-2. Die haben sicherlich ein paar Profis dabei gehabt, aus der zweiten Liga 0-0 gespielt. Und dann sieht man ja auch, wenn die gegen stärkere Gegner spielen, die schießen nicht jeden Gegner aus dem Stadion, wo eine gewisse Qualität hat.
Also würden wir mal hoffen, dass am besten Jena gegen Unterhaching spielt. Die beste Abwehr gegen den besten Sturm.
Also ich sage mal, mit Unterhaching, das denke ich schon, dass die das Rennen in Bayern machen werden. Aber bei Jena denke ich mal, da sind auch noch andere Mannschaften dabei, Berliner AK, Cottbus. Und da muss man mal sehen, also da ist ja der Vorsprung jetzt halt noch nicht so arg, wie das jetzt halt in Bayern ist. Und mal abwarten, wie die dann nächstes Jahr aus der Winterpause kommen. Und ich denke, da kann sicherlich noch das ein oder andere passieren.
Was denkst du denn, wie der Saisonverlauf so überhaupt bei uns jetzt abgehen wird? Wird sich da irgendwann mal ein, zwei Mannschaften absetzen oder wird es bis zum letzten Tag ein Kampf von 4-5 Mannschaften sein?
Ja gut, so wie es ja jetzt im Moment aussieht, hat sich ja Elversberg ein wenig abgesetzt. Und wie gesagt, dann ist ja jetzt Saarbrücken unsere Wenigkeit, Steinbach, Hoffenheim 2. Wie gesagt, ich denke mal, das sind die 5 Mannschaften, da wird jetzt, so wie das aussieht, keine 6. mehr hinzukommen. Die werden sicherlich die Plätze 1 und 2 unter sich ausmachen. Und für uns gilt es halt jetzt noch in den verbleibenden Spielen fleißig zu punkten und den einen oder anderen Platz gut zu machen, Tuchfühlung zu haben zu den 2 Plätzen. Und dann kann man ja sehen, wie das Jahr 2017 wird.
Also bereits im November beginnt ja jetzt schon die Rückrunde bei uns. Das heißt, es waren relativ viele englische Wochen bisher da, die wir teilweise auch mit ziemlich vielen Verletzten gespielt haben oder ohne die Verletzten. Wie schätzt du das ein? Wäre die Mannschaft weiter vorne, wenn es eben der Spielplan ein bisschen entzerrter wäre, als er jetzt ist?
Gut, wenn man ja jetzt erzählt, wie gesagt, wir haben nächstes Jahr, ich glaube, noch 12 oder 13 Spiele. Und wenn man das sieht, dass jetzt 2 Drittel schon gespielt sind, ist eigentlich ein Wahnsinn, dass 23 Spieltage rum sind. Und man hätte das sicherlich auch, denke ich mal, ein wenig entzerren können. Was unsere Situation angeht, ich denke sicherlich, wenn wir alle Spieler zur Verfügung gehabt hätten, hätten wir sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr. Ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo ja alle gesund waren, waren wir Tabellenerster, 5 Siege, 2 Unentschieden. Und eins ist auch klar, dass wir sicherlich nicht alle Spiele gewinnen. Das ist auch klar, so wie in Ulm, da haben wir keinen guten Tag gehabt, da hat man mal verlieren können. Im Endeffekt ist es so, von der Punkteausbeute, dass uns ein Heimsieg fehlt. Ob der jetzt halt gegen Stuttgart war, wo wir dann 2 Punkte mehr hätten, oder das Koblenzer Spiel. Alles andere, denke ich mal, war zu vertreten. Und wie gesagt, 2-3 Punkte mehr, dann wäre alles im Soll, wäre alles im Lot. Und das fehlt uns halt. Und ich denke, wie gesagt, aufgrund der verletzten Misere, vor allem halt im Offensivbereich, hat uns da doch das ein oder andere dann in den Spielen gefehlt. Hat man ja auch gesehen, gegen Stuttgart 0-0, dann gegen Koblenz 0-1 und in Worms 0-0, trotz Riesenchancen. Das hat halt ein bisschen gefehlt dann.
Du hast es angesprochen, der Kader ist fast wieder komplett, bis auf Daniel Di Gregorio, der noch verletzt ist. Wie sieht es bei dem aktuell aus? Wann können wir mit dem rechnen?
Gut, ich bin ja mit ihm auch in stetigem Kontakt. Er war ja auch gestern beim Pokalspiel in Weinheim, hat also auch immer wieder die Nähe zur Mannschaft. Und ich denke, wenn die Rückrundenvorbereitung losgeht, wird er versuchen, so weit zu sein, dass er wieder voll einsteigen kann. Und ich denke, nicht nur ich freue mich, sondern auch die Mannschaft und auch die Fans, wenn er wieder hundertprozentig zur Verfügung steht und kann uns dann bei unseren Zielen weiterhelfen.
Aktuell hat Christopher Gang gefehlt die letzten paar Spiele im Kader. Gibt es über ihn was zu sagen? Ist er verletzt? Oder?
Er hat ja wie gesagt, Probleme gehabt am Knie, an der Patellasehne, war jetzt halt länger in Behandlung, war jetzt halt soweit wieder hergestellt, war jetzt auch ein paar Mal auf der Bank, hat dann einen Rückschlag erlitten, was diese Kniesache angeht, aber hat am heutigen Mittwochvormittag wieder das Training voll aufgenommen.
Okay, das hört sich gut an. Dann haben wir zwei Personalien, möchte Metal Waldhof wissen, nämlich Alban Ramay und Jonas Striffler. Die aktuell zwar noch im Kader stehen offiziell, aber nicht mehr beim SV Waldhof mittrainieren, nicht mal in der U23. Er fragt hier in dem Zusammenhang, was ist denn da vorgefallen, dass sie eben nicht mal für die U23 mehr spielen? Ne?
Gut, die trainieren in der U23. Gut gespielt haben sie bis dato noch nicht. Und was da vorgefallen ist, wie gesagt, das waren Sachen, wo man unter dem Punkt Disziplin anordnen kann. Ich denke mal, näher brauche ich da nicht drauf eingehen. Und wie gesagt, wir haben sich also nicht so verhalten, wie man sich in einer Mannschaft verhält. Und aufgrund diesen Vorfällen sind sie halt jetzt in der U23 im Moment.
Aber hätte uns da zum Beispiel, also ohne das jetzt irgendwie so werten zu wollen, hätte uns das jetzt in der Phase, wo wir zum Beispiel doch auch personell ein bisschen angeschlagen waren, nicht vielleicht doch weitergebracht, so einen Spieler wie Striffler dann doch eher zu begnadigen? Oder ist es dann wichtiger, dass man die Disziplin aufrechterhält, um den Spieler zu zeigen, wie man das so eigentlich sich vorstellt und dadurch vielleicht sportlich ein bisschen Einbußen in Kauf zu nehmen?
Gut, erstens mal, wie gesagt, war das unter dem Punkt Disziplin. Und zweitens denke ich nicht, dass der Jonas Schriffler als rechter Außenverteidiger jetzt hat uns die Tore von geschossen hätte. Und wie gesagt, diese Position war ja mit dem Marcel Zegert in der Anfangsphase sehr gut abgedeckt. Und des Weiteren, wo der Marcel jetzt hat ja wieder auf die Innenverteidigerposition, auf seine Stammposition gerückt ist, ist ja jetzt hat der Marco Müller wieder da. Und wie gesagt, auch er bringt tadellose Leistungen. Und ich denke, da braucht man sich also keine Gedanken wegen einem Jonas Striffler machen.
Die beiden werden dann voraussichtlich auch nicht mehr zurückkehren in den Erstmannschaftskader, oder ist das nicht ausgeschlossen?
Nee, die werden also nicht mehr zurückkehren.
Okay. Und die Abwehr ist im Moment so gesetzt, auch wie es jetzt ist, mit den Sechsern Michael Fink und, helft mal,
Philipp Förster.
Philipp Förster, danke, ich war jetzt ein paar Tage nicht da.
Gut, das ist jetzt nicht die Abwehr, das ist jetzt das zentrale
Mittelfeld. Plus die Abwehr, Marcel Seger wieder Innenverteidigung und Marco Müller auf rechts.
Genau, und Michael Schulz und der Hassan auf der linken Seite. Das ist sicherlich so und wie gesagt, das hat uns auch in dieser Phase, wo wir die Treffer erzielt haben, haben wir ja meistens mit einem Stürmer gespielt, weil nur ein Stürmer zur Verfügung gestanden hat. Wie gesagt, anfangs war es ja noch mit dem Gianluca Cotta, der hat sich ja dann auch noch zu allem Übel den Zeh gebrochen. Der Giuseppe Burgio hatte noch ein wenig Trainingsrückstand. Der Nico Hebisch war ja mit seinem Bruch länger weg. Und ich denke, jetzt, wo wir wieder mit zwei Stürmer spielen, ist doch das wieder für uns eine andere Sache. Die Mannschaft identifiziert sich mit dem System. Wir haben auch jetzt, das sieht man ja in den letzten Spielen, immer viele Torchancen. Leider gelingt es uns halt nicht, jede Torchance zu verwerten. Schon schwer wären die Spiele relativ zeitig entschieden. Aber ich denke, positiv ist, dass wir uns die Chancen wieder herausarbeiten. Und wir haben natürlich jetzt halt auch wieder Alternativen auf der Bank, wo man dann nochmal qualitativ nachlegen können. Wie gesagt, der Nico Hebisch hat jetzt gestern wieder von Anfang an gespielt, war der Giuseppe auf der Bank am vergangenen Wochenende gegen Nüttingen, war es umgekehrt. Also man sieht schon, wir können da schon nochmal nachlegen, wenn es irgendwo klemmen sollte.
Okay, wenn wir jetzt schon bei dem Spielsystem sind, dann lese ich jetzt mal die Frage von Marco vor. Vielen Dank übrigens, Marco, für deine Frage. Oh, Ivo, liest du vor, wie so lang?
Ich kann besser lesen, meinst du? Genau. Mich würde Ihre Spielphilosophie interessieren, schreibt er. Nach dem Spiel in Worms haben Sie auf der Pressekonferenz gesagt, dass Sie endlich mal wieder das 1-0 machen wollten, um es dann abzusichern. Ist das Teil der Spielphilosophie, über die Defensive an Punkte zu kommen? Oder wird der Fokus eher auf Angriff gesucht? Quasi einfach mehr Tore schießen, als man bekommt?
Gut, ich denke, dass das beides betrifft. Ich sag mal, man hat es ja auch in den Spielen gesehen, es ist ja nicht so, dass wir es 1-0 machen und uns dann hinten reinstellen. Wir versuchen dann schon stetig weiter nach vorne zu spielen, wobei, wie gesagt, das ist ja auch immer wieder so ein abgedroschener Satz. Die Abwehr fängt im Sturm an und der Angriff fängt beim Torwart an. Und wie gesagt, bei uns sieht man es ja auch, wenn man jetzt halt mal die Gegentreffer sich anschaut. Wir sind ja da unter den besten Mannschaften und ich denke, in der Offensive haben wir noch Potenzial. Und wenn man jetzt, wie gesagt, die Chancen sieht, wo wir uns herausspielen, herausarbeiten, dann denke ich, sind wir da auf einem guten Weg. Und jetzt gilt es halt da noch entschlossener und kaltschnäuziger zu sein. Dann werden wir auch da noch mehr Treffer erzielen.
Dazu fragt auch, jetzt muss ich wieder suchen, ob man das denn üben kann. Abschlussschwäche, genau. Hier Manuel fragt, was kann man eigentlich als Trainer gegen die Abschlussschwäche, meiner Meinung nach das größte Defizit der Mannschaft, tun?
Wir üben also Woche für Woche und den Torhüter, den brennen schon die Handschuhe. Und wie gesagt, das gilt halt jetzt halt gerade noch ins Spiel zu übertragen. Und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir dann auch Treffer erzielen. Wie gesagt, man hat es ja gestern gesehen in Weinheim, was wir da für Riesenchancen gehabt haben. Ob das der Ali Ibrahim war, der Nico Hebisch, der Benedikt Köp, der Michael Fink und eigentlich wäre das Spiel in der Halbzeit entschieden gewesen, aber gut. So haben wir 3 erzielt, war auch noch in Ordnung, Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt und dann hat es gepasst.
Ich würde jetzt noch gerne die Frage vom Uwe Freiler stellen, das ist auch in dem Spielsystem. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht der Sportfreak, Fußballtaktiker bin, wie zum Beispiel Metal Waldhof, aber er würde ganz gerne wissen, welches Spielsystem denn dein Lieblingssystem wäre und welches System zurzeit beim Waldhof nach deinen Vorstellungen am effektivsten ist.
Das vorgenannte System, also wenn das Personal zur Verfügung steht, so wie es ja jetzt halt wieder im Moment der Fall ist, also aus dem 4-4-2, dass man mit 2 Stürmern spielt, das denke ich mal ist für uns am besten auf uns zugeschnitten. Wie gesagt, das andere, das was wir dann teilweise gespielt haben, 4-2-3-1, 4-1-4-1, das war halt aus der Not geboren, weil halt, wenn man ja sieht, wie gesagt, es waren ja doch sehr viele Offensivkräfte verletzt, wo nicht zur Verfügung gestanden sind und dann war das natürlich schwierig umzusetzen.
Okay, dann kommen wir mal zur Winterpause. Ich habe mich 2-3 Fragen. Also zum einen will Brandt Lou wissen, dass du jetzt stellt fest, dass du jetzt ja die Wintervorbereitung selbst planen kann und fragt, wie die denn aussehen soll. Legst du da mehr Wert auf die Trainingsarbeit oder mehr auf Spiele? Gibt es ein Winterlager? Ein
Wintertrainingslager.
Wintertrainingslager.
Gut, also wir haben ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon in den Medien gestanden ist, wir haben ja 3 Hallenturniere. Wir spielen ja da im Harder Cup mit, dann in Ketsch im Sparkassen Cup. Dann, glaube ich, das ist dann 2 Wochen später in dem MM.
Ja, das morgen
hast du. Genau, das sind die 3 Hallenturniere. Und gut, Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Platz. Wir haben dann jedes Wochenende ein Freundschaftsspiel. Und wie gesagt, ein Trainingslager, da sind wir im Moment dabei, das zu eruieren, ob das vielleicht hinhauen könnte. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir dann 5 Spiele in den 6 Wochen Vorbereitung. Dann werden wir täglich trainieren. Und dann denke ich mal, wenn es dann losgeht, Mitte Februar zu Hause gegen Steinbach, sind wir gut vorbereitet, um dann erfolgreich in die verbleibenden restlichen Spiele zu starten.
Das hängt gut. Gibt es einen Wunschgegner für die Testspiele?
Oder ja, ist es so, sagen wir eher so? Schon ausgemacht, aber gut, wir spielen also gegen Fuß Gönnheim, gegen Mechtersheim, gegen Regensburg, gegen den 1. FC Köln 2 und das letzte Spiel ist gegen Hoffenheim 2, weil gegen die haben wir ja schon 2-mal gespielt. Und in Hoffenheim bzw. Zutzenhausen sind da immer gute Bedingungen, gute Platzverhältnisse. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel eine Woche vor Rundenbeginn ausfällt, relativ gering. Und das sind die Testspiele, wo wir bis dato vereinbart haben.
Von was hängt denn das Wintertrainingslager ab? Vom Finanziellen nehme ich an.
Vor allem, oder? Gut, das ist sicherlich ein Aspekt. Und wie gesagt, wenn man ja... wo ich jetzt des Öfteren schon mal war mit meinen anderen Mannschaften in der Türkei, muss man natürlich auch nochmal die politische Situation abwägen und ob man da hinfahren kann, wie gesagt. Da gilt es das ein oder andere noch abzuwägen und dann wird dann auch, denke ich mal, da eine Entscheidung fallen.
Du denkst aber schon, dass ein Trainingslager tatsächlich irgendwie sehr viel mehr bringt, als wenn man hier im Winter irgendwie nur die normalen Trainingsmöglichkeiten
hat. Ja, gut, ich denke mal, es ist ja auch für die Spieler mal eine willkommene Abwechslung, wie wenn man jetzt hier in Mannheim sechs Wochen ist, habe ich gesagt, auch hier würde man zurechtkommen. Also wie gesagt, ich denke, auch hier sind die klimatischen Verhältnisse so, dass man da immer gut trainieren kann. Und wenn mal Schnee ist, dann ist er sowieso noch ein, zwei Tagen wieder weg. Aber wenn man ein bisschen Sonne hat und man hat vielleicht 15, 20 Grad plus, das, denke ich mal, ist auch für die Spieler eine gute Geschichte. Auch vom Kopf her, man hat gute Rasenplätze, was ja vielleicht hier nicht immer gegeben ist, dass man teilweise auf Kunstrasen trainieren muss. Und ich denke, es wäre eine gute Sache. Aber wie gesagt, wir sind es dabei im Moment abzuklären. Und dann wird man sehen, ob wir es machen oder ob es halt nicht geht.
Ja, also dazu fragt auch der Träumer wegen Trainingsbedingungen. Wie finden Sie die Trainingsbedingungen am Alzenweg? Bist du mit denen zufrieden oder eher weniger?
Ja gut, ich denke, dass da schon noch Steigerungspotenzial vorhanden ist.
Schön ausgedrückt.
Wie gesagt, das ist eine Geschichte halt von der Stadt und ist natürlich auch für die Stadt schwierig. Aber wie gesagt, ich denke, man könnte das schon noch verbessern.
Die sanitären Anlagen, sind die eigentlich mal angegangen? Die sollten doch auch erneuert werden mit...
Für die Fans.
Nee, für die
also
Spieler.
In der Kabine sind die sanitären Anlagen in Ordnung, denke ich mal. Also da habe ich jetzt nichts Nachteiliges gehört und habe sie auch nicht kontrolliert.
Ja, also wir sind da mal mit Vertretern vom Gemeinderat durchgelaufen und da hieß es so, mehr oder weniger, das müsste eigentlich alles rausgerissen werden, so wie das aussieht.
Also ich habe
wahrscheinlich du noch drin gelegen.
Bei uns hat es keine Wanne gegeben, aber ich sag mal, von den Kabinen, ich denke, die Holzbänke und die Garderoben, die waren schon zu meiner Zeit dort. Also ich habe mir das mal angeschaut gehabt, das ist vielleicht jetzt nochmal frisch angestrichen, aber auf der Holzbank und auf der Garderobe habe ich mich schon umgezogen und auch meine Kleider aufgehängt. Aber ich habe auch gehört gehabt, aber wie gesagt, nur mal so am Rande, dass dann eine Maßnahme seitens der Stadt, glaube ich, durchgeführt werden soll. Aber wann und wie das gemacht wird, also das kannst ja du vom Gemeinderat vielleicht schon besser
kundtun. Wir waren ja auch dort mit denen. Ja, es ist ja im Doppelhaushalt beschlossen worden eigentlich. Keine Ahnung, 500.000 oder was sie da reinstecken wollten. Irgend sowas. Das war noch zu Zeiten von Mannheimer Runde. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Aber wir bleiben dran, Ivo, oder?
Ja. Das nach. Aber wie wir es gerade von deiner Zeit am Alzenweg hatten, da fragt Uli Stielicke, ob es für dich etwas Besonderes ist, einen Verein zu trainieren, für den du so lange erfolgreich gespielt hast.
Ja, das ist für mich natürlich eine sehr schöne Sache und auch wo ich dann nach meiner Verpflichtung dann das erste Mal wieder hingefahren bin, war das eine schöne Sache und wie gesagt, es hat sich ja nicht viel verändert, das Stadion ist das gleiche, die Umkleide ist das gleiche und wie gesagt, die anderen Trainingsplätze waren früher Hartplätze, jetzt ist ja das Jugendzentrum an Pfiffenzleben, was denke ich mal eine gute Sache ist und auch viele bekannte Gesichter wieder gesehen und ich denke, es war eine schöne Sache und ist natürlich auch eine schöne Sache, dass ich jetzt dort als Trainer bin.
Gab es eigentlich früher schon mal Anfragen wegen Trainerengagement?
Vom Althof?
Ja.
Ja, ich habe kurz mal, aber das ist schon einige Jahre her, ich glaube, da war der Maurizio Gaudino noch sportlicher Leiter, damals mit ihm in Verbindung mit dem Rainer Spargerer mal ein Gespräch geführt, aber damals ist dann die Wahl nicht auf mich gefallen.
Uli Stielicke wollte im Nachgang seiner Frage noch wissen, ob es denn eher von Vorteil oder von Nachteil ist für die Arbeit als Trainer, wenn man eine emotionale Verbindung auch zum Verein hat.
Ich denke, es ist von Vorteil und ich denke auch, wie gesagt, manchmal vielleicht nicht, aber ich sage mal so, wie es jetzt hier ist, denke ich, so wie ich jetzt, dass ich jetzt schon mal den Verein schon kenne, die Gegebenheiten kenne und wie wenn man jetzt irgendwo hinkommt und betritt da völliges Neuland. Ich denke, es ist ein Vorteil für mich und so sehe ich es auch.
Okay. Über den Kader haben wir uns noch gar nicht unterhalten. Das ist doch auch eine wichtige Baustelle. Da will ich auch mit den Fragen von Träumer mal anfangen. Also, ich weiß nicht, kennst du das Waldhof Online Forum?
Nee.
Gut.
Ist gut oder schlecht?
Das ist gut. Und ist auch, lassen wir es damit auch gleich so. Da ist auf alle Fälle viel Diskussionsbedarf und da sind auch viele Fans der Ansicht, dass wir eigentlich zu viele Sechser haben und zu wenig Alternativen auf den Außen, sowohl defensiv als auch offensiv und in der Innenverteidigung. Und er will fragen, ob das auch deine Meinung ist.
Also nochmal Sechser, Außen- und Innenverteidigung.
Ja gut, ich sag mal, ich bin hierher gekommen und da war der Kader ja zu 95, oder ist der Kader ja schon zu 95% bestanden. Wie gesagt, zwei Spieler sind unter meiner Regie noch hinzugekommen. Das war einmal der Michael Schulz und der Nico Hebisch. Alles andere war ja schon verpflichtet. Und wie gesagt, sicherlich ist es so, dass man auf der einen oder anderen Position sicherlich sich Gedanken machen kann, ob das jetzt eine Außenbahn ist, ob das Innenverteidiger ist, wobei, wie gesagt, Innenverteidiger haben wir ja nochmal die Alternative, wenn jetzt, wie gesagt, mit Marcel, mit Michael Schulz was sein sollte, dass man wieder den Michael Fink nach hinten zieht. Und auf den Außenbahnen war es ja so, bevor der Marco wieder da war, hat ja der Marcel rechts draußen gespielt. Und wie gesagt, im zentralen Mittelfeld dadurch, dass ich halt jetzt von dem System 4-4-2 spiel. Vorher war es ja, glaube ich, 4-2-3-1, war es ja dann eine Position mehr. Jetzt sind es halt nur zwei. Ist halt das Gedränge, was das, den zentralen Bereich angeht, dann schon groß. Mhm.
Okay, und wenn ich jetzt so direkt auch von die Frage von dem Träumer weitergehe, wo siehst du in unserem Kader Verbesserungspotenzial? Wo würdest du denn gerne nochmal nachlegen?
Gut, ich sag mal, wir sind ja dran, uns stetig zu verbessern und wir machen uns auch Gedanken, aber jetzt hat explizit zu sagen, wir brauchen jetzt noch einen Innenverteidiger, wir brauchen einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler, wobei, wie gesagt, der Daniel Di Gregorio kommt ja wieder. Das ist ja für uns dann ab dem Winter ein gefühlter Neuzugang. Also wie gesagt, wir versuchen uns stetig zu verbessern, halten im Moment die Augen und Ohren offen und schauen halt, ob sich irgendwo was ergibt oder ob wir überhaupt was machen.
Bist du denn der Ansicht, dass der sogenannte zweite Anzug, dem ersten mehr oder weniger ebenbürtig ist? Oder hat man da schon so auch ein Leistungsgefälle dann, wenn wichtige Spieler verletzt sind?
Gut, ich sag mal, wenn alle Spieler gesund sind, also wenn der ganze oder der komplette Kader zur Verfügung steht, dann können wir das sicherlich kompensieren.
Sind wir da besser aufgestellt wie letztes Jahr? Also aus meiner Perspektive war es so, dass wir letztes Jahr viel Glück hatten, weil wir von Verletzungen verschont geblieben sind und dann halt in der heißen Phase kamen dann noch zwei, drei Verletzungen, die wehgetan haben, die wir so nicht ersetzen konnten. Hat sich das deiner Ansicht nach verbessert? Oder?
Dass die Mannschaft vom Kader her jetzt...
Ja, dass wir da breiter aufgestellt sind oder ist es...
Gut, sicherlich breiter, wobei, wie gesagt, sind natürlich auch, wenn man jetzt halt ja sieht, was letztes Jahr im zentralen Mittelfeld mit dem Hanno Balic und mit dem Daniel Di Gregorio. Das war ja das Herzstück von der Mannschaft, wenn man das so sagen kann. Und wie gesagt, der Daniel hat dann in der entscheidenden Phase gefehlt gegen Lotte. Und jetzt ist er ja noch verletzt. Der Hanno Balic hat ja seinen Rücktritt erklärt. Also da sind schon zwei wichtige Spieler, wo weggefallen sind. Aber wie gesagt, aufgrund des anderen Systems spielt halt jetzt im Moment der Michael Fink, der wo diese Sechser-Position ja auch schon seinen früheren Stationen begleitet hat im Profibereich, der spielt halt so tadellos in Verbindung mit dem Philipp Förster. Und wie gesagt, ich denke, das ist im Moment auch gut so und da sind wir auch gut aufgestellt.
Okay, dann will ich mal mit der Frage von Stone weitermachen. Er fragt nämlich, inwieweit von Seiten des Vereins mit dir gesprochen wurde über eine längerfristige Kaderplanung. Bist du eingebunden in die längerfristige Kaderplanung und ob es schon konkreten finanziellen Rahmen gibt, in dem du dich austoben darfst?
Ja, was gut, jetzt ist ja die Frage, wie definiert man längerfristige Kaderplanung?
Ja, definier mal.
Ja, ich glaube, über die Saison hinaus, also dass man schon für die nächste Saison denkt.
Gut, man muss ja mal sehen, erstens mal muss man ja dann mal das Alter abarbeiten, wie viele Spieler stehen unter Vertrag, was möchte man gerne weiter verlängern und so weiter und so fort. Und wie gesagt, da sind wir natürlich dran, das im Moment alles abzuwägen. Und wie gesagt, mit dem finanziellen Rahmen, da habe ich also nichts zu tun. Dass jetzt hat irgendjemand zu mir sagt, du hast eine Million zur Verfügung, kannst machen, was willst. Also das ist nicht der Fall.
Also du darfst schon Wünsche äußern und dann wird gesagt, können wir machen, können wir nicht machen. Nee. Oder?
Ich kann keine Wünsche äußern.
Oh, jetzt bin ich ganz geschockt. Ich finde, der Trainer sollte schon Wünsche äußern dürfen. Nein, aber wir haben ja vorher nochmal drüber gesprochen.
Vorschläge machen, das kann man sicherlich, aber das Wünsche. Aber wie gesagt, das ist im Moment so und wir sind dran, das alles abzuwägen, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und ich denke, das Schlimmste wäre, da in einen blinden Aktionismus zu verfallen und irgendwelche Spieler zu holen und dann sagen, ja, das ist es jetzt. Und wie gesagt, Ruhe, ich denke, das ist das Beste.
Also, wie wichtig wäre aus deiner Sicht dann eine Installation eines Sportdirektors?
Ja gut, das wird ja jetzt, denke ich mal, über kurz oder lang kommen, dass dann in Sportdirektor installiert wird, wo dann auch mit den Spielern die finalen Gespräche führt. Mhm. Sagen wir, wenn jetzt also eine Verpflichtung, dann werde ich sicherlich als Trainer mit dem Spieler das Sportliche besprechen und die wirtschaftlichen Bedingungen wird halt dann der Sportdirektor mit dem Spieler bzw. mit seinem Berater dann abarbeiten oder besprechen.
Das hast du vorhin schon mal im Vorgespräch erzählt, bei Nico Hepisch war das auch so, das heißt, du schaust deinen Spieler an im Probetraining, dann kommst du zu dem Ergebnis, dass das klappen würde, so, und damit ist dann dein Part erledigt, dann sagst du dem Klaus Haffner oder?
Genau, das hat der Klaus Haffner dann gemacht. Ich sage, Nico Hebisch hat er bei uns mittrainiert, Gott sei Dank und glücklicherweise, weil viele Spieler, ich sag mal, wo ja in gewissen Stellenwert haben oder denken, sie haben schon sportlich viel erreicht, die sind ja gar nicht gewillt, zum Probetraining zu kommen. Die muss man ja dann aufgrund der Vergangenheit ihrer Historie verpflichten. Aber wie gesagt, beim Nico Hebisch muss man, wie gesagt, nochmal sagen, Respekt, Hut ab, dass er das auf sich genommen hat. Er hat ja auch noch andere Angebote gehabt. War ja auch bei Rot-Weiß Essen ein paar Tage zum Trainieren und dann war er ja bei uns und hat aber natürlich dann gleich einen guten Eindruck gehabt und hat dann trainiert, hat dann das Testspiel bei Fortuna Hettesheim mitbestritten, gut gespielt, einen Treffer erzielt und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, er könnte zu uns passen, sowohl sportlich wie auch menschlich. Und dann sind wir halt die andere Geschichte angegangen. Und wie gesagt, das hat dann der Klaus Haffner zum Ende gebracht, dass der Nico halt jetzt bei uns spielt.
Okay, du hast gerade gesagt, ihr wägt ab, welchen Spieler ihr dann verpflichtet und so weiter. Was heißt denn hier ihr? Wer ist denn ihr eigentlich jetzt momentan noch, außer dir? Weil du hast ja keine...
Sicherlich spielt da der Michael Fink mit einer Rolle. Mhm. Das ist ja der Co-Trainer, wo da in diese ganze Sache mit eingebunden ist. Dann natürlich der Klaus Haffner im Moment als Sportvorstand. Und dann wird sicherlich das auch mit dem Herrn Komp besprochen. Und so nimmt dann noch der Dirk Rittmüller an diesen Gesprächen teil. Und wie gesagt, dann tauschen wir uns aus. Und im Endeffekt, wie gesagt, von der sportlichen Seite sage ich dann, den können wir gebrauchen, der würde zu uns passen. Aber ich sage, das dreht sich nicht nur um Sportliche, es dreht sich auch darum, dass der menschlich passt, nicht, dass man irgendjemand hole, wo dann das ganze Gefüge durcheinander bringt. Also das wird auf jeden Fall nicht passieren.
Da in dem Zusammenhang möchte Tomato Joe wissen, du...
Tomato Joe.
Heißt so der junge Mann. Du coachst alleine an der Seitenlinie, weil Michael Fink ja auf dem Platz steht. Woran liegt es, dass kein weiterer Co-Trainer jetzt mehr kam? Oder ist es von dir so gewünscht, dass es...
Es hat sich halt jetzt nicht ergeben. Wie gesagt, ob das jetzt ein Co-Trainer ist oder jetzt hat auch, ist ja auch die Stelle des Torwarttrainers mittlerweile... vakant. Ich kann da eigentlich nur Leute nehmen, zu denen ich hundertprozentiges Vertrauen habe, zu denen ich in persönlichen Kontakt habe, wo ich ein gutes Gefühl habe. Und auch da wäre es von dem Geschlecht in Aktionismus zu verfallen und dann gerade ein Co-Trainer, dass halt dann zwei oder drei auf der Bank sitzen. Und das mache ich nicht. Und wie gesagt, dann entscheide ich das allein, beziehungsweise es gibt ja auch immer während im Spiel die Möglichkeit, mit Michael Fink Kontakt aufzunehmen und dann kann er nochmal seine Meinung dazu sagen und dann entscheide ich es von draußen allein. Also wie gesagt, man braucht da nicht zwei, drei, vier Leute draußen.
Okay, du siehst es also als unproblematisch an.
Also wollte ich auch gerade mal fragen, mit dem Michael Fink, wie läuft das, die Zusammenarbeit, also wie wichtig ist der auch auf dem Platz? Ist das ein Vorteil, den auf dem Platz zu haben als Co-Trainer?
Ja, ich denke mal, der Michael Fink, der ist Co-Trainer, ist Kapitän, das ist also auf dem Platz der verlängerte Arm, ist er auch gegen den anderen Spielern sicherlich Autorität. Man sieht es auch aufgrund seiner sportlichen Historie, aufgrund seiner Erfahrung. Und das ist schon wichtig, wenn er auf dem Platz steht und das Ganze dann damit gestaltet.
Mir ist er manchmal ein bisschen zu ruhig gegenüber dem Schiedsrichter. Also fand ich, da hat der Hanno Balic letztes Jahr so ein bisschen eine andere Rolle gehabt, dass er da vielleicht doch mal.
Gut, ich weiß nicht, ob das immer ein Vor- oder Nachteil ist. Also wie gesagt, jeder ist halt so, wie er ist. Ich sag mal, ich bin auch eher ein ruhiger Vertreter und man muss ja nicht dann irgendwelche Sachen spielen, wo man eigentlich von der Person her gar nicht ist.
Okay, und was bedeutet das jetzt für die Stelle des Torwarttrainers und des Co-Trainers? Bist du jetzt aktiv auf der Suche oder sagst du halt, okay, wenn es halt nicht ist, dann halt irgendwann.
Nee, also wie gesagt, Torwarttrainer, das sind wir schon angegangen und ich hoffe, dass wir da auch jetzt halt relativ kurzfristig dann Vollzug melden können. Und wie gesagt, was das mit dem Co-Trainer angeht, das läuft jetzt im Moment so mit Michael Fink und da wird es also jetzt im Winter höchstwahrscheinlich nichts Neues mehr geben. Das wäre mal also dann bis zum Rundenende so durchziehen.
Aber im Torwarttrainer habt ihr schon Kandidaten im Auge, oder?
Wir haben mehrere Kandidaten und wie gesagt, ich hoffe, dass es relativ zügig geht.
Wer trainiert momentan die Torhüter?
Die trainieren sich selbst.
Okay. Respekt.
Sind ja zu viert, also da bringt dann jeder seine Erfahrung, seine Ideen mit ein und dann machen sie Übungsformen und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass die da stundenlang allein trainieren, die aber immer in zeitliche Teile, ob das jetzt ein Drittel ist oder ob das 20 Minuten ist, dann machen wir sowieso Spielformen oder machen Torschuss, um uns da weiter zu verbessern und dann sind sie sowieso mit der Mannschaft dabei.
Und ein Fitnesstrainer, brauchen die Jungs nicht auch einen, der die Beine macht?
Haben wir auch. Haben wir auch.
Heimlich engagiert und niemand
gezählt. Nee, der ist schon, wie gesagt, Zeit, dass ich jetzt hier bin. Der ist natürlich nicht tagtäglich hier. Der kommt ein- oder zweimal die Woche, je nachdem, wie er jetzt von meiner Seite aus angefordert wird. Das ist der Dominik Bönisch und der kommt von Sportomed. Und da sind ja auch unsere Spieler immer wieder in Behandlung, wenn verletzte Spieler oder wenn es verletzte Spieler gibt, sind die, wie gesagt, bei Sportomed, wo sie hervorragend betreut werden. Und wenn es dann zur Integration geht, geht er da schon mit ihnen auf den Platz und kommt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zu uns zum Athletiktraining.
Okay, ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, schon drei Viertel. Was wir jetzt noch auf alle Fälle mal kurz thematisieren sollten, ist, wie es denn jetzt mit Ederson Tomena aussieht. Da ist jetzt ja ein bisschen unglücklich in die Medien gekommen. Das ist das eine. Wie siehst du, dass da sowas in den Medien jetzt thematisiert wird, auch sein eventuelles Gehalt? Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Und zum anderen, wie sieht es denn mit der Planung aus? Wie fit ist er denn? Oder spielt er mal demnächst mal für uns? Oder wie sieht es da aus?
Gut, natürlich ist jetzt der Zeitungsbericht, das ist natürlich unglücklich. Das denke ich mal, ich weiß nicht von welcher Seite, dass das jetzt da zur Presse gekommen ist, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich denke, dass sowas immer ein wenig Unruhe mit sich bringt innerhalb der Mannschaft, aber ich denke, die Mannschaft hat es gut weggesteckt, das sieht man auch, was die Ergebnisse angeht und ich habe jetzt halt auch nicht das Gefühl, dass da innerhalb der Kabine oder innerhalb des Kaders oder auf dem Trainingsplatz jetzt da eine riesen Unruhe ist. Des Weiteren, was jetzt hat sein gesundheitlicher Zustand angeht, er ist nach wie vor verletzt, hat also jetzt schon über längere Zeit einen schmerzhaften Fersensporn und das ist jetzt halt nicht absehbar, wenn er wieder ins Training einsteigt. Er macht jetzt halt Lauftraining und wie gesagt, ich denke, dass er jetzt halt langsam herangeführt wird, wenn es keine Rückschläge geben wird, wird er sicherlich dann in dieser oder in der nächsten Woche dann wieder mit Mannschaftstraining
also anfangen. Du planst auf alle Fälle schon mit ihm und
ja gut, er ist ein Mitglied des Kaders und wie gesagt, dann liegt es an ihm, das mit Leistung zu unterlegen. Wie gesagt, die anderen Jungs, die sind auch willig, sind ehrgeizig, sind heiß, A, in den Kader zu kommen, B, auf dem Feld zu stehen. Und das ist also so, dass die Besten da mit dabei sind und dann liegt es an jedem selbst, auch am Ederson.
Okay, dann passt da die Frage von Blauschwarz 17 gut dazu. Er würde nämlich gerne wissen, auf welcher Position du das Top-Talent Norris Naag siehst. Sechser, Achter, Zehner oder Flügel? Und was fehlt ihm zum Stammspieler?
Nee, also wie gesagt, der Morris hat ja die ersten zwei Spiele von Beginn an gespielt. Hat dann ist dann des Öfteren eingewechselt worden, mal länger, mal kürzer. Ich sehe ihn eigentlich eher im zentralen Mittelfeld, eher auf der offensiven Position. Und bei ihm war es halt so, wie gesagt, in der Anfangsphase war ja der Philipp Förster noch ein bisschen verletzt gewesen und er ist dann zurückgekommen. Er begleitet ja im Moment diese Position, aber wie gesagt, der Moritz auch im Training ehrgeizig und er will immer gewinnen und ich denke, das ist vorbildlich, wie er sich verhält und ich hätte auch nicht irgendwie Bauchweh, wenn ich ihn von Anfang an bringen müsste.
In dem Zusammenhang möchte Tomato Joe schon wieder wissen, wie die sportliche Perspektive eben von Moritz Nack ist für die Rückrunde, aber auch über die Saison hinaus und ebenso bei Nico Segert, der ja so gut wie gar nicht zum Einsatz kommt.
Gut, beim Nico Segert, wie gesagt, ist es halt so, dass diese Position, wo er begleitet, halt vielfach belegt ist. Aufgrund dieser Tatsache ist er bisher nur zu Kurzeinsätzen gekommen, war auch relativ wenig im Kader. Und bei Moritz ist es so, dass er sicherlich gute Chancen hat. Wie gesagt, ob er jetzt halt von Anfang an spielt, das denke ich mal, kann man jetzt halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussagen. Aber wie eingangs erwähnt, ist es also ein Spieler, auf den man bedenkenlos zurückgreifen kann.
Okay, dann noch die Frage vom Jack. Der würde nämlich ganz gerne wissen, wie es mit Hanno Balic aussieht. hast du mit ihm gesprochen, ob ein Comeback möglich wäre oder hat man ihn bewegt dazu, versucht man ihn zu bewegen, weiterzumachen, irgend sowas?
Bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, der Hanno hat ja das im Sommer selbst von seiner Seite aus entschieden, aufzuhören. Und wie gesagt, ich habe ihn zwei, dreimal kurz gesehen, aber habe noch kein längeres Gespräch mit ihm gehabt.
Ich springe jetzt mal schnell, weil ich mit ein paar Fragen abarbeiten. Ich frage jetzt von Stone nochmal, wie siehst du den Verein im Hinblick auf die ambitionierten Zielvorgaben des Vereins Profifußball in absehbarer Zeit aufgestellt? Du hast ja schon mehrere Trainerstationen hinter dir.
Ja gut, ich denke jetzt mit der Ausgliederung sind die Voraussetzungen jetzt geschaffen und jetzt muss man halt schauen, dass man das Ganze jetzt hat, alles in positive Bahnen lenkt, dass man das kontinuierlich weiterstrickt und ich denke, dann sind die Voraussetzungen gut, den Sprung in die dritte Liga zu schaffen.
Ja, du wolltest ein paar Fragen abarbeiten, Carlo,
das war jetzt eine. Siehst du in der U19 Talente, die es in die Regionalliga schaffen können? Fragt Brandu nochmal.
Gut, das ist natürlich auch schwierig, von der Regionalliga, Oberliga direkt den Sprung in die Regionalliga zu schaffen. Es haben jetzt schon der ein oder andere Spieler bei uns mittrainiert und wie gesagt, auch die verhalten sich vorbildlich und man wird jetzt halt ihren weiteren Werdegang beobachten, wie das in der Oberliga A-Jugend oder U19 weitergeht. Und dann kann man sich da gegebenenfalls Gedanken machen. Wie gesagt, der Sprung ist schon relativ groß.
Und Metal Waldhof würde ganz gern wissen, was fehlt Alexander Rodriguez-Schwarz für einen Platz im Kader?
Was ihm fehlt, wie gesagt, auch er hat ja in der Anfangsphase die ein oder andere Möglichkeit gehabt in den Freundschaftsspielen und dann war es ja so, dass mitunter das taktische Verhalten nicht so war, wie das sein soll. Er arbeitet dran, er ist ja Woche für Woche in der U23 im Einsatz, um da Spielpraxis zu sammeln, um im Rhythmus zu bleiben. Und wie gesagt, er hat auch im Training immer wieder die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, um letztendlich dann mal in den Kader zu kommen. Und gestern war er ja im Kader in Weinheim.
Okay, dann würde ich ganz gerne noch wissen, ob du bei der Wahl des neuen U23-Trainers eingebunden warst.
Das hat auch der Sportvorstand, der Klaus Hafner, gemacht.
Okay. Kurze Antwort. Und die Frage ist auch noch interessant. Ivo, du musst mir auf alle Fälle sagen, wann ich die letzte Frage stellen darf.
Du brauchst keine Angst zu haben, ich werde dich unterbrechen.
Okay. Metal Waldhof sagt noch, bei deiner Verpflichtung hörte man öfter zwei Worte, nicht innovativ. Was entgegnest du den Leuten? Was heißt das überhaupt in dem Zusammenhang? Was soll das denn bedeuten?
Du sagst nicht innovativ genug.
Ja, okay, und dann?
Nicht innovativ.
Okay. Ja, was, und was entgegnest du denn?
Nee, ich vermute mal, es betrifft das Spielsystem 4-4-2, sag ich mal. Heute spielt man 4-2-3-1, was weiß ich. Ich bin auch nicht wieder da, nicht so der Fußballtaktiker.
Ja, jetzt das erste Mal, dass ich das wieder spiele. Ja. Vorher habe ich ja immer, also sag mal, in meine vorhergehende Station, so wie in Sandhausen, habe ich 4-1-4-1 gespielt und es hat ja auch geklappt, also wie gesagt. Ich weiß jetzt nicht, auf was das bezogen ist.
Vielleicht liegt es auch dran, dass du halt auch die 50 schon überschritten hast.
Dass ich zu alt bin.
Möglicherweise, ich weiß es nicht. Ich habe die Frage gestellt.
Vorsicht,
aber,
gell.
Ja, okay, ich bin auch bei 50.
Weiter, Django wird gerne wissen, wie ist dein Verhältnis zu Spielerberatern?
Gut, ich habe mit Spielerberatern keine Probleme, wobei man ja sagen muss, ich habe eigentlich relativ wenig mit Spielerberatern zu tun. Wie gesagt, wenn es an die finalen, entscheidenden Gespräche geht, dann wäre die sicherlich von anderer Seite dann abgearbeitet.
So, und jetzt bevor die Ivo mir jetzt dann doch das Wort abdreht, muss ich die Frage von Uli Stielicke auf alle Fälle stellen, weil er so schön gebeten hat. Erinnerst du dich an den Volley-Schuss in die laute Ersatzbank beim Auswärtsspiel auf dem Betzenberg vor fast 30 Jahren? Und er wird gerne wissen, ob es Absicht war oder Versehen.
Es war ein Versehen. Das war halt unglücklich, dass ausgerechnet, wo ich den Ball ins Ausgeschossen habe, die lautere Ersatzbank wenige Meter entfernt war.
Okay, das ist eine...
Lassen wir gleich mal so stehen. Aber wenn wir es gerade irgendwie von dir als Spieler im Waldhof-Dress haben, Blau-Schwarz 17 würde gern von dir wissen, welches war denn dein schönstes Tor im Dress des SV Waldhof?
Schönste Tor? Gut, ich sag mal, ich habe ja oft in Kaiserslautern getroffen und ich denke, da wo das passiert ist mit dem Ball unten in die Trainerbank rein, habe ich ja auch noch einen Treffer erzielt. Das war ein Weitschuss, ich glaube auf 30, 35 Meter gegen den Gary Ehrmann. Ich denke, das war schon ein besonderes Tor.
Okay, und dein wichtigstes und oder dein emotionalstes?
Gut, ich denke, dass das auch, damals haben wir ja einen guten Lauf gehabt. Ich glaube, da haben wir binnen einer Woche 3-2 in Kaiserslautern gewonnen, was auch ein wichtiges Tor war, natürlich auch ein wichtiger Sieg gegen den Gegner. Und dann haben wir samstags drauf gegen Bayern München 1-0 zu Hause gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Und ich denke, das waren zwei schöne Sachen.
Was mir so ganz generell auffällt ist, du jammerst überhaupt nicht. Du jammerst nicht über Verletzte, du jammerst nicht über die schlechten Platzverhältnisse, auch
die Kader zusammensetzen.
Ja, alles easy und so. Ist das so dein Naturell?
Ja gut, was bringt was? Gut, ich sag mal, wie gesagt, das mit dem Platz, das ist sicherlich angesprochen, aber das wird ja jetzt halt nicht so sein, dass die Stadt Mannheim jetzt innerhalb der nächsten 4 Wochen neue Rollrasen hinlegt. Also im Moment muss man halt diese Bedingungen akzeptieren und dasselbe gilt für den Kader und das mit der Verletzten kann man sowieso nicht beeinflussen.
Ja gut, aber es gibt doch auch Trainer, die das dann oft gerne so voranschieben. Jetzt hast du 5 Spiele nicht dreifach gepunktet, da kann man doch schon ganz gerne mal irgendwie sowas ein bisschen ins Jammern kommen und
was, dass der Trainingsplatz nicht gut ist.
Ja, oder der Kader nicht so gut aufgestellt war, oder
das,
was?
Ich denke mal, das war halt jetzt halt von der Verletzungshistorie relativ unglücklich, dass halt jetzt halt nur Offensivspieler verletzt waren und das war halt, denke ich mal, auch, wie gesagt, der Hauptgrund, dass man da nicht mehr dann dreifach gepunktet hat.
Wie siehst du dich denn selbst als Trainer? So harter Hund oder netter Kumpel? Oder wie läuft es bei euch im Training ab? So Zucht und Ordnung oder was
geht gut, da? Disziplin gehört schon dazu, aber ich denke, ich bin ein Trainer oder auch ein Mensch, mit dem er auskommen kann. Wie gesagt, zu mir kann jeder kommen, wenn er ein Problem hat oder wenn er irgendwelche Gründe wissen will, warum er nicht spielt, warum er nicht im Kader ist. Wie gesagt, ich suche das Gespräch und ich denke, oder beziehungsweise damit bin ich letztendlich immer gut und am besten gefahren.
Das war ein prima Schlusswort. Die Stunde ist leider schon so gut wie vorbei. Ich wollte die Leute noch dazu aufrufen, am Samstag noch ins Karl-Benz-Stadion zu kommen. Das letzte Spiel der Hinrunde gegen Eintracht Trier, 14 Uhr. Da bitte ich doch recht zahlreich zu erscheinen, wird bestimmt eine spannende Partie. Für euch noch zur Info, Elversberg hat leider in Nötting 2-0 gewonnen. Der FC Astoria Waldorf gegen Kassel 3-1 gewonnen. Ja, unsere nächste Sendung hört ihr wie immer am ersten Mittwoch im Monat. Das ist beim nächsten Mal der 7.12., wie immer um 20 Uhr. Bestimmt auch wieder mit einem sehr spannenden Studiogast rund um den SV Waldhof, wie es heute Gerd Deiß war. Gerd, nochmal vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ich hoffe, euch da draußen hat es ebenso viel Spaß gemacht wie uns. Am Mikrofon waren außer dem Gerd Deiß heute der Carlo, der Dash
und der Ivo.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, ja.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, ja. 1907 bis 2700 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht. Ich steh weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW. Meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so weh, dass ich dich mein Verein nenn, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für blau und schwarz blüht mit 1000 Grad. SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem grauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, beim Heimspiel im Block. 100% Unterstützung, die Party wird gerockt. Party nonstop, gemeinsam singen wir hier die Siegeslieder. Ja, wir stehen hinter dir, auch in der vierten Liga. Wir sind im Waldhof treuer Leben, die Nummer 1 in unserem Leben. Auch in den schweren Zeiten bleiben wir an deiner Seite stehen. Wir werden niemals gehen, genau wie unser SVW. Denn Tradition und Leidenschaft dürfen einfach nicht vergehen. Gemeinsam müssen Fans und Team an einem Strang ziehen. Dann werden wir auch wieder ganz nach oben einmarschieren. Blau-schwarzer Dress.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.